Ein Ehepaar lädt den Pfarrer zum Abendessen ein. Sie essen miteinander und reden schön. Und dann geht der Pfarrer nach Hause und die Frau sagt, der Pfarrer hat unseren silbernen Löffel geklaut. Und der Ehemann sagt, meinst du wirklich? Ja, ganz sicher, der silberne Löffel ist weg. Sie trauen sich nicht so richtig. Naja, es vergeht ein Jahr und sie laden den Pfarrer wieder zum Essen ein. Sie essen miteinander und nach dem Essen erinnert sich die Frau und sagt, sagen Sie mal, Herr Pfarrer, haben Sie letztes Jahr den silbernen Löffel mitgenommen? Dann sagt der Pfarrer, nee, den habe ich in Ihre Bibel gelegt. So hat er vielleicht etwas Schuldgefühle in dieser Frau hervorgerufen, dass sie ein Jahr nicht in ihre Bibel geschaut hatte. Ja, das Thema Schuldgefühle überwinden ist das Thema dieser Predigt heute. Wir alle haben mit Schuldgefühlen zu kämpfen, zu leben, ein Leben lang in der Natur der Dinge, weil wir Menschen sind, weil wir immer wieder schuldig werden, weil andere uns Schuldgefühle machen und so weiter. Und weil wir auch in diesen Breiten in einer Schuld-Unschuld-Kultur leben. Wir haben vorher gehört, dass Jesus der gute Hirte ist und wie ein Hirte seine Schafe freimachen möchte von Ungeziefern und von Dingen, die ihr Leben beschweren, so will auch Jesus uns freimachen von, ich nenne es mal, Alltagsmonstern. Und das ist der vierte Teil unserer Predigtserie Alltagsmonster. Die ersten drei waren Sorge, Stress und Angst. Die könnt ihr nachhören oder nachsehen auf unserem YouTube-Kanal oder auch auf unserer Website. Aber jetzt geht es um das Alltagsmonster Schuld. Und ich möchte gleich am Anfang eine Slido-Frage stellen. Also wenn ihr wollt, könnt ihr euch gerne beteiligen. In welchen Lebensbereichen treten bei dir, bei Ihnen Schuldgefühle auf? Beispiel, ist es die Ehe, also Beziehungsleben? Sind es die Kinder? Ist es Gesundheit oder andere Dinge, Arbeit? Einfach mal, wer möchte, klickt euch doch ein und dann wird es so eine schöne Wolke geben. Also es ist in dem Sinn nicht erstaunlich, dass wir immer wieder damit zu kämpfen haben. Natürlich treten Schuldgefühle nicht immer gleich auf. Wenn wir mit Leuten uns unterhalten, dann merken wir das nicht. Aber wenn man ein bisschen tiefer gräbt, ich erlebe es immer wieder in Gesprächen nach einer Zeit, merkt man, einen oder anderen haben mit Bedauern zu tun. Was bedauern Sie, was früher war oder was nicht gut war? Oder Sie haben mit Selbstanklagen oder Selbstzweifeln zu kämpfen. Und die Frage ist, woher kommen eigentlich die Schuldgefühle? Nun, sie beginnen in unserem Denken. Wir alle sind geprägt. Unser Gewissen ist geprägt, trainiert von unseren Eltern oder auch von anderen Autoritätspersonen oder Vorbildern. Zum Beispiel fühlen wir uns schlecht, wenn wir Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun sollten, weil es uns so antrainiert wurde. Oder aber auch, wenn wir Dinge unterlassen, die wir eigentlich tun sollten. Wenn du zum Beispiel erzogen wurdest, deine Nachbarn zu grüßen, ja, regelmäßig und immer, wenn du sie siehst, und da eines Tages läufst du an ihm vorbei und plötzlich fällt dir ein, ich habe meinen Nachbarn nicht gegrüßt, dann kann es sein, dass du Schuldgefühle bekommst. Ja, oder vielleicht sagt der Nachbar sogar zu seinem Vater, Mensch, wieso hast du nicht gegrüßt? Und dein Vater sagt, warum hast du nicht gegrüßt? Du fühlst dich schuldig. Wenn du als Stoffel erzogen wurdest, ja, kann ja sein, manche ist es nicht so wichtig zu grüßen und dann geht man halt vorbei. Und wenn dann der Nachbar zum Vater sagt, warum hat dein Sohn nicht gegrüßt? Und der Vater sagt, warum hast du nicht gegrüßt? Dann hast du das Gefühl, habe halt nicht gegrüßt, ja. Beschäftigt dich das nicht. Ein weiterer Aspekt für Schuldgefühle ist unser Gottesbild. Die Art und Weise, wie wir Gott sehen, prägt natürlich auch unser Gewissen. Und es ist auch gut so. Der Glaube formt unser Gewissen. In der religiösen Prägung gibt es jedoch auch vieles, was den Menschen unfrei machen kann. Und manche haben das erlebt in einer autoritären religiösen Erziehung zum Beispiel. Ja? Wenn du das nicht tust, der liebe Gott sieht, ja? Der liebe Gott sieht alles. So theologisch richtig diese Aussage ist, so missbräuchlich kann sie doch auch gebraucht werden in einer Erziehung zum Beispiel. Ich weiß nicht, meine Frage zum Chris, gibt es schon Antworten?
Ja, Tommy, wir haben schon einige Antworten bekommen und es war eine Frage, wo man ja mehrere Antworten geben konnte, deshalb sind auch die Prozentzahlen zusammengezählt mehr als 100. Über 70% haben Schuldgefühle gegenüber Gott, 40% haben bei Ehe, Arbeit, Gesundheit geantwortet, 33% bei Kindern und 10% haben bei Gemeinde gesagt, dass da im Leben Schuldgefühle auftauchen.
Vielen Dank fürs Mitmachen, das ist immer erhellend und es zeigt einfach, wir alle haben mit diesem Monster zu kämpfen. Ein weiterer Punkt ist ein hoher Anspruch an mich selbst. Wenn ich zum Beispiel christlicherseits einen hohen Anspruch habe, dass ich sage, ich möchte täglich Bibel lesen und täglich beten, es aber wieder nicht schaffe, dann kann es sein, dass ich Schuldgefühle habe. Oder ich möchte meinen Glauben mehr bekennen vor anderen Menschen und ich tue es aber nicht, dann kann es sein, dass ich Schuldgefühle habe. Oder ganz in alltäglichen Dingen, wenn ich wieder auf die Waage steige und sage, ich konnte mich wieder nicht beherrschen. Ja, auch das kann zu Schuldgefühlen in unserem Leben führen. Dann ein vierter Punkt, Manipulation. Manipulation durch andere Menschen. Auch im christlichen Bereich ist es nicht unüblich. Ja, es ist nicht so, dass es unbedingt beabsichtigt ist von diesen Personen. Es können ganz wunderbare, nette Menschen sein. Und doch, das, was sie transportieren, löst Schuldgefühle aus und hält dich irgendwie unter Schuld. Zum Beispiel, Mensch, wenn du nicht mehr betest, dann kann Gott dich auch nicht segnen. Ja, oder du solltest aber schon mehr deinen Glauben weitergeben, zum Beispiel. Oder, also du verbringst ziemlich viel Zeit mit den Leuten, ja, die glauben noch gar nicht und die beeinflussen eigentlich dein Leben. Ja, und jedes Mal, wenn du dann ins Fitnessstudio gehst, hast du vielleicht ein schlechtes Gewissen, weil du nicht mit Christen zusammen bist. Ja, für andere Ohren klingt es sehr seltsam, aber diese Sache des geistlichen Missbrauchs war lange Zeit ein Thema und muss immer wieder beachtet werden. Also wichtig am Anfang mal, der Glaube, der Druck erzeugt und ständig Schuldgefühle in dir auslöst, die dich quälen, hat nichts mit dem Evangelium der guten Nachricht von Jesus Christus zu tun. Glaube, der Druck erzeugt, Schuldgefühle auslöst, die dich ständig quälen, hat nichts mit dem Evangelium zu tun. Ich möchte gleich eine zweite Slido-Frage hinterher schicken. Drei Möglichkeiten. Ich habe nie mit Schuld und Schuldgefühlen zu tun. Ich schlage mich immer mal wieder damit herum oder ich kämpfe ziemlich häufig mit Schuldgefühlen. Diese drei Fragen, wenn du magst, mach doch nochmal mit. Wisst ihr, Gott hat überhaupt nichts davon, wenn wir Schuldgefühle haben, wenn wir uns schuldig fühlen, wenn wir ein schlechtes, mit schlechtem Gewissen herumlaufen. Und deswegen hat er einen einzigen klaren Weg gezeigt, wie wir das überwinden können. Gott hat einen Ort geschafft, für Schuld und Schuldgefühle einen perfekten Ort. Und das ist das Kreuz Jesu Christi. Das Kreuz Jesu, an dem er entschieden hat, all unsere Schuld zu vergeben und zu überwinden und unsere Scham zu tragen. Jemand sagte mal, Schuld ist, wenn wir uns schlecht fühlen für das, was wir getan haben. Scham ist, wenn wir uns schlecht fühlen für das, wer wir sind. Und für beides hat Gott eine Lösung. Der Apostel schreibt im Kolosserbrief im Kapitel 1, 21 bis 23, doch indem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit von aller Sünde und Schuld vor ihm da. Befreit von aller Sünde und Schuld. Das ist seine Perspektive. Dann weiter im Kolosser 2, Vers 14, Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Nur manche denken jetzt vielleicht, aber Schuld sollte doch Schuldgefühle auslösen oder hervorbringen. Das stimmt. Aber es ist festzustellen, dass es eben echte und falsche Schuldgefühle gibt. Ja, hängt zusammen mit der Prägung, wie wir geprägt wurden, was alles, welche Einflüsse auf uns einwirken. Und dann gibt es ja noch das Phänomen, dass man sich schuldig fühlen kann, ohne objektiv schuldig zu sein. Oder dass Menschen schuldig sind, ohne sich schuldig zu fühlen. Ich erinnere mich, bevor ich Jesus Christus als Autorität in meinem Leben anerkannt habe, bevor ich verstanden habe, dass Gott eine Person ist, der Liebe ist und der gerecht ist, habe ich viele Dinge getan, wo ich mir nichts gedacht habe dabei. Ja, ich beschreibe mein Gewissen immer so wie einen Schweizer Käse, der ist so durchlöchert. Ja, und das sind viele Dinge, die beschäftigen mich nicht. Aber als Gott mich gefunden habe und ich seine Liebe entdeckt habe und verstanden habe, wie er ist, vielleicht wurde mein Gewissen dann so wie ein Bergkäse, ja, so komprimiert. Also es ist geheilt worden und viele Dinge haben mir plötzlich leid getan, die ich getan habe, bevor ich ihn kennengelernt habe. Und ich habe gemerkt, wow, da habe ich Menschen verletzt. Wow, da war ich ganz anders, als er ist. Und auch festgestellt, deswegen ist Jesus für mich gestorben. Das hat er am Kreuz für mich vollbracht. Auch obwohl ich es nicht gemerkt habe. Also wir können schuldig sein, ohne Schuldgefühle zu haben, oder wir können Schuldgefühle haben, ohne schuldig zu sein. Was sagt uns das? Nun, das sagt uns, dass wir uns nicht auf unsere Gefühle verlassen können. Dass unsere Gefühle uns manchmal irreleiten, dass sie nicht sozusagen, dass sie unangemessen sind. Und dass wir uns besser nach dem Wort Gottes ausrichten, dass die Wahrheit sagt über Gott und über uns selbst. Und wenn wir das tun, dann passen sich die Gefühle mit der Zeit an. Und dasselbe gilt auch für unseren Verstand. In den Sprüchen Kapitel 3 heißt es, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Was bedeutet es? Heißt es, dass wir Gefühle unterdrücken und den Verstand ausschalten sollen? Keinesfalls. Aber dass wir verstehen, was die Autorität und die Orientierung vor allem bringt, nämlich Gottes Wort, das wir hören oder lesen in der Heiligen Schrift. Gottes Wort, das uns gepredigt wird, vielleicht jetzt durch diese Predigt, die hoffentlich etwas bewirkt in dir an Erkenntnis Gottes, und auch Gottes Wort in Jesus Christus. Ja, von Jesus heißt es, er ist das Wort Gottes, Wort des lebendigen Gottes. An seinem Charakter, an seinem Wirken erkennen wir, wie Gott ist. Und was sagt die Schrift? Die Apostel und die Propheten, auch im Alten Testament, sagen schon, alle Menschen sind schuldig vor Gott. Alle Menschen erreichen nicht den Maßstab an Liebe und Gerechtigkeit, wie ihn Gott hat. Es gibt keinen Menschen, der sich eine reine Weste waschen kann, ob er das will oder nicht, ob er das fühlt oder nicht. Und das macht die Sünde, die quasi das alles bewirkt, dass wir immer wieder schuldig werden, zu einem schlimmeren Virus, als es Corona ist. Und wir erleben zurzeit, wie ein Virus die Welt in Atem hält, ja, und was er bewirkt, was er an Krankheit bewirkt, was er an Tod bewirkt, aber auch was für wirtschaftliche Konsequenzen sind. Aber noch viel schlimmer ist die Auswirkung, die Sünde hat. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott ein Heilmittel schon gefunden hat und dass Jesus das am Kreuz überwunden hat. Und was sagt uns die Heilige Schrift, was sagt uns Gottes Wort über Gott? Ist er der Ankläger? Ist er der, der uns die Schuld unter die Nase reibt? Ist er der, der uns ständig verdammt? Wir haben es gehört, nein, Gott hat sich versöhnt mit uns. Und wir stehen befreit von Schuld und Sünde vor ihm da. Und wenn wir das glauben und annehmen, wenn wir das nur glauben und annehmen, und Paulus sagt es noch deutlicher im Römerbrief, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das heißt, für die, die sich dieses Werk gefallen lassen, die es für sich annehmen. Also wenn dich echte Schuld bedrückt, echte Schuld, wenn du deine Ehe gebrochen hast, vielleicht auch nur in Gedanken, wenn du dir keine Ruhepause gegönnt hast, ja, du kannst die Gebote, die Gottes Gebote heruntergehen, keine Ruhepause gegönnt hast und immer nur vorangegangen bist. Wenn du deine Gedanken mit Müll befüllt hast, ja, aus dem Internet oder sonst wo, und du merkst, es trennt dich von Gott und es trennt dich auch von dir selbst und von anderen Menschen, dann bring diese Schuld vor Gott und dann lass sie los, weil er sie loslässt. Bekenne sie vor Gott. Oder wenn du Schuldgefühle hast, wenn du etwas bedauerst, deinen nicht erfüllten Traum oder Dinge, die schiefgegangen sind, wenn du selbst dich anklagst, dann bring es auch vor Gott. Denn eins ist sicher, Gott belastet uns nicht mit Schuldgefühlen. Was Gott tut, er überführt uns von Schuld. Warum? Damit wir diese Schuld zu ihm bringen. Und sie loswerden und verstehen, dass wir frei werden. Und es geht in einem Dreisatz, wie Luther das mal beschrieben hat. Das erste ist die Zerknirschung des Herzens, so nennt er das. Und das finde ich gut, ja. Also wenn ich zum Beispiel in der Ehe, ja, in der Beziehung sozusagen mal mich daneben benommen habe, etwas gesagt habe, was mir hinterher endlich leid tut, weil meine Frau mir dann sagt, boah, das hat mich verletzt. Und dann merke ich, das tut mir unendlich leid, es tut mir weh, und es ist, mein Herz ist zerknirscht. Das ist der erste Schritt. Und das zweite ist das Bekennen mit dem Mund. das Bekennen dieser Schuld. Und manchmal ist es ganz wichtig, dass man es nicht nur alleine vor Gott tut, sondern dass man jemanden zu Rate zieht. Und deswegen betonen wir in unserer Gemeinde so stark die kleinen Gruppen oder Zweierschaften, wo man Menschen hat, mit denen man radikal offen sein kann, wo man sagt, ich möchte dir was bekennen, es tut mir leid und ich sage das jetzt. Und wo uns jemand anders sagt, und ich bete jetzt für dich, dass du heil wirst und dass du Kraft bekommst, dass dir vergeben und sprich dir die Vergebung zu. Und das dritte ist dann die Wiedergutmachung. Aber Wiedergutmachung nicht im Sinne, ich muss jetzt für Gott was wiedergutmachen, sondern ich heile, quasi bringe etwas wieder in Ordnung, was ich verbockt habe. Und das ist wichtig. Im Johannesevangelium ruft Johannes der Täufer aus, als er Jesus sieht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Das singen wir vor jedem Abendmahl. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt. Wie gigantisch ist das? Er trägt unsere Sünde, unsere Schuld. Du musst nichts mehr selber tragen, nicht deine Schuld, nicht deine Schuldgefühle. Und natürlich, und nicht deine Scham. Und natürlich sind wir alle in unserem Denken so geprägt und es ist fest verankert, dass nur das zählt, was wir selber machen. Aber da macht uns die Gnade einen Strich durch die Rechnung. Du kannst vor Gott nichts gut machen. Du musst annehmen, dass er es für dich gut gemacht hat. Befreiung erfährst du nur, wenn du annimmst, dass Gott, was Gott für dich gemacht hat. Wenn du nicht glaubst, dass Gott dir die Schuld nimmt, weil Jesus am Kreuz dafür oder sie getragen hat, dann wirst du sie weiter selber tragen und nicht frei sein. Wenn du nicht annimmst, dass Jesus alles für dich bezahlt hat und dass es deswegen keine Anklage vor ihm mehr gibt, dann wirst du dich, wenn du das nicht glaubst und annimmst, dann wirst du weiter den Stimmen der Selbstanklage folgen oder den Stimmen des Satans, des Anklägers, wie er in der Bibel genannt wird, oder inneren Stimmen oder das, was andere dir sagen. Und wenn du nicht vertraust, dass du vor Gott gerecht bist, wertgeachtet, gesegnet, geheiligt und ausgestattet, dass Gott sich deiner nicht schämt, dann wirst du weiter unter deiner Scham leiden müssen, die dich entwertet. Ich habe eine wunderbare Geschichte gefunden. Ich weiß nicht, wer der Autor ist dieser Geschichte, aber ich möchte sie euch an dieser Stelle vorlesen, weil sie für mich sehr erhellend ist. Eigentlich hatte ich nicht vorgehabt, um diese Jahreszeit eine Reise zu unternehmen, und doch ertappte ich mich dabei, wie ich meine Sachen zusammenpackte. Es würde eine unangenehme Reise werden, und ich wusste schon, dass nichts Gutes dabei herauskommen würde. Ich spreche von meiner alljährlichen Reise ins Land der Schuldgefühle. Ich kaufte mir ein Ticket, um mit der hätte ich doch nur Airline dorthin zu fliegen. Der Flug war extrem kurz, mein Gepäck konnte ich leider nicht aufgeben, sondern musste es mit mir herumschleppen. Es war bleischwer von abertausenden Erinnerungen von dem, was alles hätte sein können. Niemand begrüßte mich, als ich die Ankunftshalle des internationalen Flughafens der Stadt des Bedauerns betrat. Er war wirklich international, denn Menschen aus aller Welt leben in dieser trostlosen Stadt. Als ich im Hotel zur sterbenden Hoffnung ankam, bemerkte ich, dass dort bald die wichtigste Veranstaltung des Jahres stattfinden würde, die Selbstmitleidsparty. Dieses große gesellschaftliche Ereignis wollte ich nicht verpassen, würden doch viele alteingesessene Familien der Stadt da sein. Allen voran die Familien hätte sollen, hätte können und hätte müssen. Dann würde auch der alte Ich wünschte hereinkommen, und natürlich würden auch die Gelegenheiten kommen, die verpassten Gelegenheiten und die verspielten Gelegenheiten. Aber die größte anwesende Familie würden die gestern sein. Sie kann man unmöglich alle zählen. Jeder von ihnen hat eine traurige Geschichte zu erzählen. Ferner würden sich die zerplatzten Träume und die Schuld in die anderen blicken lassen und sich mit uns über Geschichten und Ausreden unterhalten, wie sie im Leben versagt hatten. Ganz zur Freude von nicht meine Schuld und ich kann nichts dafür. Um es kurz zu machen, ich bin zu dieser deprimierenden Party gegangen, obwohl ich wusste, dass sie mir nicht viel bringen würde. Wie gewöhnlich wurde ich depressiv. Doch als ich über all die Geschichten und Versäumnisse der Vergangenheit nachdachte, ging mir auf, dass ich diese ganze Reise und die Selbstmitleidsparty absagen konnte. Aber das musste ich selbst tun. Ich musste die Entscheidung treffen. Mir wurde bewusst, dass ich mich da nicht blicken lassen musste. Ich musste nicht niedergeschlagen sein. Mir kam immer wieder der Gedanke, ich kann das gestern nicht ändern, aber mir steht es frei, heute einen wundervollen Tag zu haben. Ich kann glücklich, fröhlich, erfüllt und guten Mutes sein. Ich kann andere ermutigen. Als mir das bewusst wurde, verließ ich sofort die Stadt des Bedauerns, ohne eine Adresse zu hinterlassen. Tun mir meine Fehler leid? Ja, aber ich kann sie nicht ungeschehen machen. Falls du eine Reise in das Land des Bedauerns planst, storniere die Reservierung. Unternehme lieber eine Reise in die Stadt des Neuanfangs. Mir hat es dort so gut gefallen, dass ich auf Dauer dorthin gezogen bin. Meine Nachbarn, die ich vergebe mir selbst, und die Neuanfänger, sind mir eine riesengroße Hilfe gewesen. Und ganz nebenbei, man muss kein schweres Gepäck mit in die Stadt mitnehmen. Die Last ist mir abgefallen. Möge Gott auf deiner Suche nach dieser Stadt mit dir sein. Wenn du sie findest, kannst du mir gerne einen Besuch abstatten. Ich wohne in der Ich-schaffe-das-Straße. Vielleicht ist heute ein ganz neuer Tag für dich. Nichts, was du in der Vergangenheit getan hast, kein zerplatzter Traum, nichts, was du unterlassen hast, kein Versagen ist zu groß und zu viel für Gottes Gnade. Nochmal, Jesus hat die Schuld am Kreuz bezahlt, er hat die Scham auf sich genommen. So viele Christen wissen das im Kopf, aber doch leben sie so, als ob sie alles noch selber tragen. Sie holen sich die Vergebung und das neue Leben nicht wirklich ab und sie leben nicht wirklich darin. Und man tut dann viele Dinge aus schlechtem Gewissen, um irgendwas wieder gut zu machen. Wir sind nicht frei. Und da müssen wir uns ein Beispiel nehmen an den Kindern. Ich erinnere mich daran, als meine Kinder noch kleiner waren und ich mit ihnen in den Spielwagenladen gegangen bin. Da war es nicht so, dass sie plötzlich sagten, mein Sohn, Papa, ich kann nicht. Ich kann mir jetzt kein Spielzeug aussuchen, weil ich war böse zu meiner Schwester. Oder als die Schwester dann sagte, oh Papa, ich habe die Mama angezickt, ich kann unmöglich jetzt mir ein Spielzeug aussuchen. Und der Sohn sagte, oh, ich habe eine 5 in Mathe. Und ja, keine Ahnung, ja. Kinder nehmen Geschenke an und sie wissen, dass da keine versteckte Forderung dahinter stecken. Sie nehmen einfach Geschenke an. Und so möchte auch, dass Gott wir das reine Gewissen empfangen. Dass wir die Vergebung empfangen. Es ist gut. Ich hab's getragen, sagt er dir zu. Nimm es an. Und er hat sich entschieden, nicht mehr daran zu erinnern. Ist das nicht zu billig? Ist das nicht zu billig, höre ich manche denken. Ja, dann kann ich ja machen, was ich will. Ja, Gott vergibt mir doch eh alles. Das ist billig, ja, wenn man das so versteht. Wenn man nicht kapiert, dass Gott um meinetwillen an diesem Kreuz hing. Dass ich so grundlos, so im Grunde schuldig bin vor Gott und dass er mir mein Leben gerettet hat und immer weiter rettet. Dass er mich wirklich von den Dingen, die ich gemacht habe oder versagt habe, dass er mich davon reinwäscht. Was produziert denn das? Das produziert Dankbarkeit. Dankbarkeit in meinem Herzen. Für diesen Gott leben zu wollen, ihm gleich zu sein. Ich verstehe dann, dass Gott einen Zuspruch für mich hat, aber es ist auch ein Anspruch da. Er ruft mich, ihm zu folgen. Und das ist dann keine billige Gnade, sondern das ist genau die Gnade. Das ist zwischen Gesetzlosigkeit und Gesetzlichkeit, dieser schmale Pfad, auf dem wir gehen dürfen. Und ich möchte immer wieder in diese liebenden Arme laufen. So wie der verlorene Sohn in der Geschichte der 2 verlorenen Söhne. Manche kennen diese Geschichte, der jüngere Sohn ist davon mit seinem ganzen Erbe, hat alles verprasst und dann irgendwann kam sie mich zurück zu meinem Vater. Und das ist natürlich ein Bild, der Vater steht für Gott und der verlorene Sohn für die verlorene Menschheit und er kommt zurück und was passiert? Die Arme des Vaters sind schon offen. Wann hat denn der Vater vergeben? Von Anfang an schon. Schon als der Sohn weggelaufen ist, die schon vergeben. Was musste der Sohn tun, um wiederhergestellt zu werden? Ja, musste er auf die Ersatzbank erstmal sitzen? Musste er erstmal was gut tun? Der Vater sagt, holt die Schuhe. Wir setzen ihn wieder voll ein als Sohn. Holt den Ring, mit dem er Prokura unterschreiben kann. Schlachtet ein Mastkalb. Versteht ihr? Das ist Vergebung, die Gott uns zuspricht. Freiheit. Und er möchte, dass wir diese Vergebung annehmen und wieder als Söhne und Töchter Gottes leben. Du bist nicht gerecht wegen deiner Gefühle, sondern wegen Christus. Unsere Gerechtigkeit wird nie ausreichen. Und es wird immer Menschen geben, die dich anklagen. Es wird immer Menschen geben, die dich am Boden liegen sehen wollen. Es wird immer innere Stimmen gegen all das. Aber deswegen ist es so wichtig, unseren Stand in Gott zu verstehen und anzunehmen. Und wenn du weißt, dass dein Vater sich deiner nie schämt, dann wirst du jedes Hindernis überwinden. Dann bringt dir das auch Freiheit gegenüber Menschen und ein leichterer Umgang mit dem Fehler, mit eigenen Fehlern und den Fehlern anderer. Ich möchte dich einladen, jetzt mit mir zu beten. Aber vorher habe ich noch eine Antwort vergessen, glaube ich, gell? Chris?
Jo, so schaut's aus. Du hast die Frage gestellt, ob die Leute auch mit Schuldgefühlen kämpfen. Die Antworten sehen so aus, dass 65% immer mal wieder mit Schuldgefühlen kämpfen, 34% häufig und 2% sagen, sie kämpfen nie mit Schuldgefühlen.
Das ist doch eine gute Einleitung dafür, dass wir miteinander jetzt beten. Herr Jesus, danke, dass du meine Schuld und jede Schuld bezahlt hast. Danke, dass ich dem nichts mehr hinzufügen kann. Ich bereue meine Schuld und es tut mir leid, dass ich dich und andere Menschen durch mein Tun und Lassen verletzt habe. Aber jetzt empfange ich deine Vergebung. Ich will von jetzt an leben, wie du es dir für mein Leben gedacht hast. Und darum bete ich, führe mich durch deinen Geist und überführe mich, wenn ich mich von dir entferne. Danke, dass du mich niemals verdammst. Mach mich selbst zu einem gnädigen Menschen, einem Menschen, der schnell verzeiht und der mithilft, die Lasten der Schuld und Schuldgefühle im Leben anderer zu beseitigen. Und Herr, ich bete für alle, die jetzt gebetet haben und die mit diesen Gefühlen zu kämpfen haben oder mit dieser Schuld, dass du jetzt kommst, auch jetzt, wenn wir Lieder singen miteinander, dass du wirkst durch deinen Geist in unseren Herzen und dass du wirklich, dass Steine fallen von den Herzen und dass Menschen aufatmen können in dieser Kindschaft, die du uns schenkst, in diesem neuen Leben, das du uns gibst. Darum möchte ich beten in Jesu Namen. Amen.